bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir nun eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Mitchristen, ich habe heute eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar dieses hier. Wenn Sie genauso schlechte Augen haben wie ich für die Ferne, dann werden Sie nichts erkennen. Wenn Ihre Augen ein bisschen besser sind oder Sie vielleicht erahnen können, was es ist, dann kann ich Ihnen jetzt schon mal etwas sagen. Es ist eine Drachme, beziehungsweise ein Denar. Das eine ist die römische Angabe, das andere ist die griechische Angabe. Und diese Drachme oder dieser Denar zeigt den Kaiser Augustus. Und Kaiser Augustus wird Ihnen bekannt sein aus der Weihnachtsgeschichte. Er hatte die Volkszählung angeordnet. Was aber viel wichtiger ist jetzt an diesem Denar oder an dieser Drachme, dass sie für unser Gleichnis heute eine besondere Bedeutung hat. Und zwar, ein Denar oder eine Drachme hatte zu dieser Zeit einen bestimmten Wert. Welchen Wert er hatte, man kann es jetzt schwer mit Euro aufwiegen, der wird Ihnen vielleicht aus der Bibel bekannt sein, und zwar aus Matthäus 20, das bekannte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dort erhalten die Arbeiter als Tageslohn einen Denar. Also ich halte hier jetzt diese kleine Münze, einen Tageslohn in der Hand. Sieht natürlich klein aus, wenn man jetzt schaut, was verdient denn bei uns so ein Arbeiter am Tag, also je nachdem, wo man natürlich arbeitet, aber ich sage jetzt mal ein Hunderter oder vielleicht ein bisschen weniger, da hätte man natürlich schon mehrere Scheine und im Münzgeld wäre es natürlich nochmal viel mehr. Aber auf jeden Fall, dieser Denar oder diese Drachme ist ein Tageslohn. Heute im Gleichnis war von Talent Silbergeld, sagt die neue Übersetzung, die Rede. Ein Talent sind umgerechnet 6.000 Drachmen. Also wenn man überlegt, 6.000 Drachmen oder 6.000 Denar, man kann das ja 1:1 nehmen, ist ein Talent. Also ich habe es mal ausgerechnet, das sind ungefähr 16,5 Jahresgehälter. Also der Diener, der ein Talent bekommt, bekommt von seinem Herrn 16,5 Jahresgehälter in die Hand. Stellen Sie sich das mal bildlich vor, wenn 16,5 Jahre Gehalt irgendwo bei Ihnen daheim, vielleicht wie Dagobert Duck in der Badewanne, dann liegen an Geld, ist natürlich eine Riesensumme. Die 2 Talente und die 5 Talente müssen wir uns jetzt natürlich noch ausrechnen, aber es dementsprechend also 33 Jahresgehälter und so weiter. Also eine Riesensumme an Geld. Was macht man denn mit so einer großen Summe Geld? Die möglichen Antworten konnten wir heute in Matthäus 25 in unserem Gleichnis hören. Die ersten beiden Diener, die ja 2 und 5 Talente bekommen haben, handeln mit dem Geld. So beschreibt es das Evangelium. Heute würde man wahrscheinlich davon Fonds kaufen oder in einen Bausparer investieren. So könnte man es übersetzen. Die Bibel berichtet davon, dass sie mit dem Geld, es heißt mit dem Geld wuchern oder mit dem Geld handeln. Mit einem Sparkonto käme man sowieso nicht mehr, also heutzutage auf jeden Fall nicht mehr weit. Es gibt ja fast keine Zinsen mehr. Und auf jeden Fall, die beiden Diener setzen das Geld ein. Der dritte Diener wiederum, der setzt das Geld nicht ein, beziehungsweise der handelt nicht mit dem Geld. Er wird uns vom Gleichnis sozusagen als der Dumme dargestellt, der nämlich das Geld vergräbt. Als ich das Evangelium gelesen habe, habe ich mir zuerst gedacht, das Geld vergraben, das ist ja seltsam. Habe ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass das Geld vergraben nichts anderes bedeutet, wie das Geld aufbewahren. Damals hatte man das Geld vergraben, um es aufzubewahren. Also sprich, der dritte Diener nimmt das Geld und wie heutzutage vielleicht manche auch machen, würde es in das Kopfkissen legen daheim oder irgendwo verstecken und sozusagen sicher aufbewahren, was ja auch heutzutage wirklich viele machen, weil sie Angst haben davor, das Geld wird nichts mehr wert, ich heb mal ab und heb's mir daheim auf. Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Das Geld daheim aufzubewahren, sichere Möglichkeit, ich habe daheim ein gutes Versteck, da passiert ihm nichts, da ist es sicher, bevor ich da mit dem Geld groß handle. Man geht kein Risiko ein, so berichtet uns das Evangelium, man wählt den sicheren Weg und ist damit fein raus. Aber genau darin liegt das Problem vom dritten Diener. Und das Problem, dass er das Geld nicht einsetzt, dass er mit dem Geld nicht handelt, sondern dass er es einfach nur daheim aufbewahrt. Um das zu verstehen, müssen wir uns aber wiederum das Evangelium noch mal genauer anschauen, beziehungsweise in den Kontext stellen. Es steht ja nie ein Evangelium allein da, wie wir es in den Evangelien immer in den Lesungen präsentiert bekommen, sondern hat immer einen Kontext außenrum. Und dieser Kontext in der Matthäischen Reihe ist davor, Sie haben es letzten Sonntag gehört, da war es die Rede von den klugen und den törichten Jungfrauen. Und nächsten Sonntag, so viel kann ich schon mal verraten, an Christ König wird dann das Evangelium Matthäus 25 vom Weltenrichter handeln. Also es ist dieses Evangelium heute sozusagen eingespannt in zwei Endzeitreden. Da steht das Weltende, wie der Pfarrer Steindl-Müller auch am Anfang gesagt hat, und das Gericht im Fokus des Evangeliums. Es ist damit auch, geht es um eine Abrechnung. Der Herr rechnet, weil er auf Reisen geht, mit seinen drei Knechten ab. Wer hat mit seinen Talenten nun etwas bewirkt, als der Herr weg war? Wer hat sie richtig eingesetzt von seinen Dienern? Ja, so sagt uns das Evangelium, das waren nur die ersten beiden, die damit gehandelt haben, die es nicht einfach nur vergraben haben, sozusagen aufbewahrt haben. Eine ganz bekannte Auslegungstradition, und Sie können es sich schon denken, sieht in den Talenten die Gaben Gottes, die jeder Mensch bekommt. Wir haben es auch gehört im Evangelium, wie er jedem zuteilt, je nach seinem, was er kann. Also Gott teilt unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Talente zu. Und diese sollen sie für die Mitmenschen, ja zum Aufbau des Reiches Gottes, am Eingang des Evangeliums stand ja der Satz, er brachte ein Gleichnis mit dem Himmelreich, also wie es mit dem Reich Gottes bestellt ist. Also es geht darum, dass das Reich Gottes aufgebaut wird und dafür diese Talente eingesetzt werden. Da muss vielleicht so manches riskiert werden, wie bei den ersten Dienern. Da muss man vieles vielleicht in die Waagschale werfen. Aber es lohnt sich, denn man bekommt dafür auch etwas zurück. So spricht der Herr den beiden ersten Dienern zu: Ihr habt mit meinem Geld, ihr habt mit dem, was ich euch hinterlassen habe, gut gehandelt. Ihr habt es vermehrt. Ihr habt, so steht es auch oft in der Bibel, Frucht gebracht mit dem, was ich euch gegeben habe. Und ich habe gesagt, es kommt etwas zurück. Vielleicht haben Sie auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn Sie etwas geben von sich, von dem, was Sie gut können, dann kriegen Sie auch was zurück. Eine meiner Erfahrungen ist, es ist immer schwer zu sagen, was kann man denn gut. Aber viele Leute haben mir schon oft wiedergespiegelt, dass ich gut zuhören kann. Und das Zuhören ist für mich selber oft der größte Segen, weil ich viel erfahre in Gesprächen, was die Menschen bewegt, was sie beschäftigt, was sie belastet. Und ich versuche immer zu schauen, auch was betrifft es in meinem eigenen Leben. Gibt es da etwas, was ich ändern kann, was vielleicht auch mich belastet und was nun dran wäre, nochmal ganz neu anzuschauen. Also durch das eine kriege ich quasi vieles zurück. Und so kann man sagen, haben auch die ersten beiden Diener, die ihr Talent, die ihre Gaben eingesetzt haben, etwas zurückbekommen. Sie haben davon profitiert letztendlich. Nicht nur, dass der Herr ihnen den ewigen Lohn zuspricht, so wie es, wenn wir das Bild aufgreifen vom Gleichnis, sondern auch, dass sie jetzt schon etwas haben. Genau, wenn ich dagegen aber wie der dritte Diener mein Talent vergrabe, aufbewahre, dann nützt es dann niemanden. Wenn wir jetzt beim Geld bleiben, wenn ich das Geld daheim irgendwo nur lasse, dann kann es ja auch nicht arbeiten. Also ich bin jetzt kein Hedgefondsmanager oder so, aber man spricht ja, das Geld muss arbeiten, mit dem Geld muss was passieren, das muss im Umlauf sein, dann kann man wieder gute Sachen investieren und dann bewegt sich dort auch was. Aber wenn man es daheim aufbewahrt, dann kann nichts passieren. Und genauso, wenn ich mein Talent daheim irgendwo vergrabe, nicht damit haushalte, nicht mich ausprobiere, nicht schaue, was ich denn bewirken kann, dann kommt auch nichts zurück. Was auch noch ganz wichtig ist, wir sollen das Gleichnis nicht als Zukunftsvorhersage verstehen. Jetzt ist ja am Ende die Rede vom Weltgericht, vom Weltende, sondern wir müssen es als sogenannte Parenese, das ist ein theologischer Begriff, nämlich als Warnung verstehen. Als Warnung von Jesus, vom Evangelisten an die Jünger. An die Jünger damals, aber auch an uns, an die Jünger heute. Es soll eine Warnung zu sein, auf das eigene Leben zu schauen. Wie bin ich im Leben? Wie stehe ich im Saft? Wie lebe ich meinen Glauben? Und wenn man das Evangelium verortet, dann ist es ja entstanden, wo die ersten christlichen Gemeinden schon etwas nachgelassen hatten. Die erste Euphorie war dahin, Jesus kam nicht wieder. Es gab sozusagen die Naherwartung am Anfang, dass der Herr bald wiederkommen wird. Er kam nicht, man wartete darauf und dann ging es sozusagen schon etwas gemütlicher zu. Oder man könnte auch sagen, die Leidenschaft hat etwas nachgelassen. Ich denke, das kennt jeder, der in der Beziehung ist, dass irgendwann in einer längerjährigen Beziehung die Leidenschaft nicht mehr so die ist wie vom Anfang. Da muss man aufpassen, damit es auch nicht auseinandergeht, sondern dass man wieder Feuer entfacht neu und dass die Leidenschaft wieder etwas beginnt loszugehen. Und genauso war es bei den ersten christlichen Gemeinden. Die mussten nun aufpassen, dass der Glaube, weil der Herr kam nicht zurück, auch wieder verschwand. Und so sollte das Evangelium auch als Warnung gelesen werden. Komm, setzt euch ein für den Glauben. Auch wenn der Herr nicht sofort wiederkommt, es ist wichtig, dass ihr sozusagen die Fahne des Glaubens erhebt und euch für den Glauben einsetzt. So hieß es nämlich im letzten Evangelium, also letzten Sonntag, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also auch der Aufruf, bleibt dran am Ball des Glaubens. Jetzt möchte ich noch den Bezug aufs Heute herstellen. Vielleicht sind wir auch gerade aktuell, nicht natürlich in der gleichen Situation wie die ersten Christen, aber irgendwie schon auch wieder. Und zwar durch Folgendes. Wir merken, die katholische Kirche in Deutschland hat einen enormen Bedeutungsverlust. Und sie wird auch stetig kleiner. Jedes Jahr werden uns die Austrittszahlen präsentiert und dass wir kleiner, geringer und weniger werden. Man kommt sich so vor, als ob man schon bald wieder zu einem Exot gehört. Vielleicht auch wie die ersten Christen, die Exoten in der damaligen Gesellschaft waren. Manche sind noch der Meinung, dass auch die Corona-Pandemie jetzt noch vieles beschleunigt hat. Der luxemburgische Kardinal Jean-Claude Hollerich zum Beispiel hat mal gesagt, vor kurzem erst, dass die Corona, also die Ausmaße von Corona, die Säkularisierung, ja den Glaubensverlust um 10 Jahre beschleunigt haben. Es war ja, Sie wissen es ja selber, seit dem Shutdown im März vieles im kirchlichen Leben nicht mehr möglich. Und dass Sie heute in der Kirche und hier im Gottesdienst sind, ist genial, weil es sind viele, die auch gemerkt haben, ach, ich muss mich da jetzt anmelden, ich muss da extra mich auf den Weg machen, da komme ich gar nicht mehr. Das ist mir zu kompliziert. Gut, bei manchen ist natürlich auch gesundheitlich, die sagen, ich traue mir das nicht mehr zu, das ist vollkommen verständlich. Aber auch die Frage, hat der Gottesdienst eigentlich auch noch für mich eine Bedeutung oder das kirchliche Leben? Wenn ich es jetzt mehrere Wochen auch ohne ging, fehlt mir da eigentlich was? Und das meine ich, dass wir heute in einer besonderen Zeit sind, in einer besonderen Situation, wo es unseren Einsatz, wo es unsere Glaubensfahne wieder mehr denn je braucht. Was erwarten wir nun nach der Corona-Zeit? Wie wird es werden? Wie werden die Kirchen dastehen, die Gemeinden? Wie wird der Glaube sein? Werde ich mein Leben, meine Talente für den christlichen Glauben weiter einsetzen, um die Botschaft von Liebe und Versöhnung für die Zukunft attraktiv zu halten? Das können wir uns alle fragen, heute und in der nächsten Zeit. Amen.